WDR 5 Funkhausgespräche mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen. Live aus dem kleinen Sendesaal des WDR in Köln. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. Freundlich wollen wir auch bleiben. Heute Abend in der letzten Sendung vor der Sommerpause. Toll, dass Sie gekommen sind. Trotz Fußball ist ja heute immer noch. Und wir wollen heute auch ein Zeichen setzen gegen die Kultur des Hasses und der Hetze und der Gewalt. Und wollen mal schauen, ob wir es am Ende schaffen, uns nicht nur zu echauffieren über Menschen, die sich schlecht benehmen im Internet oder draußen auf der Straße, sondern ob wir auch Gegenmittel finden für die aufgeheizte Republik. Titel unserer Sendung ist Was hilft gegen Hass und Hetze? Das ist unser Thema, quasi ein gesellschaftstherapeutischer Anspruch. Und wie immer haben wir dafür wunderbare Gäste gewinnen können. Begrüßen Sie ganz links auf der Bühne einen Sachbuchautor und Kulturjournalisten vom Magazin Cicero, der gern Klartext spricht und übertriebene Sprachhygiene ablehnt. Alexander Kissler, schönen guten Abend. Daneben sitzt der Migrant Ihres Vertrauens. Ich darf das sagen, denn so nennt er sich selbst. Seine Freunde nennen den Ex-Asylbewerber sogar scherzhaft Mustermigranten. Heute setzt er sich bundesweit ein für das interkulturelle Verständnis. Ali Can, guten Abend. Ihm zur Seite gesetzt haben wir eine sehr nette öffentlich-rechtliche Kollegin, ehemals Chefredakteurin der Deutschen Welle, heute bei der Deutschen Welle Akademie, die Autorin des Sachbuches Fake statt Fakt, wie Populisten, Bots und Trolle unsere Demokratie angreifen. Ute Schäfer, guten Abend. Und wenn aus Hass Gewalt wird, dann ist der Mann an meiner Seite gefragt. Unter anderem trainiert er Rettungssanitäter und Polizisten in Nordrhein-Westfalen, aber noch tausende andere Männer und Frauen hat er bereits trainiert im Umgang mit Gewalttätern. Begrüßen Sie den Krav Maga-Instructor Carsten Draheim. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Draheim, ein Selbstverteidigungstrainer. Verraten Sie mir eines, merken Sie an der Nachfrage nach Ihren Selbstverteidigungskursen, ob sich die Menschen gerade bedroht fühlen draußen im Land oder nicht?
Also wir haben natürlich in 2015, ja, als es hier am Kölner Hauptbahnhof unweit von hier zu diesen Übergriffen gekommen ist, hatten wir zuvor, so, ich sag mal, vielleicht 20 Leute oder 20 Frauen vor allen Dingen, die sich zu einem Probetraining angemeldet haben. Einen Tag später hatten wir 800. Und die Zahl geht weiter nach oben. Wir haben ungefähr 6.000 Leute im Jahr, die sich für ein Probetraining anmelden. Die bleiben nicht alle, ja, aber es scheint so zu sein, dass unsere Kurse sind voll. Und das fängt an bei Kindern ab 3 Jahren bis zu Erwachsenen über Senioren. Unser ältestes Mitglied ist 78 Jahre alt, das jüngste ist 3 Jahre alt.
Und was schließen Sie daraus? Glauben Sie, dass sich Hass und Hetze und auch wirklich die Gewalt auf der Straße, dass sich das erhöht hat? Gibt es mehr davon heute?
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so meine Meinung sagen sollte, aber wenn ich jetzt mal die Meinung vertreten darf der Leute, die zu uns kommen, die sehen das ganz offensichtlich so, dass es so ist, ja. Mhm. Sonst würden die ja auch nicht bei uns in die Kurse kommen und auch das Gefühl, dass die Leute Angst haben, das steigt ständig, ja. Und ich kann nur sagen, dass die Leute, die zu uns kommen, haben teilweise auch schon ganz schlimme Sachen erlebt. Andere wollen sich nur präventiv darauf vorbereiten, also es ist wohl so.
Was ist das denn für eine Art von Gewalt, vor der sich Ihre Teilnehmer schützen wollen? Also was für eine Idee haben die im Kopf, wenn die kommen?
Das ist ganz unterschiedlich, ja. Also ich glaube, wir vermitteln ja Kindern nicht zum Beispiel in einem Kindertraining, dass draußen böse Menschen rumlaufen. Wir wollen selbstbewusste Kinder haben. Und da wäre es dann auch falsch, denen zu sagen, ja, du darfst jetzt nicht in dieses Auto, du darfst dem Mann nicht zu nahe kommen, sondern der geht's halt eher darum, stark selbstbewusst sein, ja, und das auch auszustrahlen. Also sei kein Opfer, ist da Programm. Und bei den Erwachsenen ist es ganz genauso. Also da eher sei darauf vorbereitet, dass was passieren könnte. Also halt mal die Augen offen, ja, oder egal was passiert, du musst jetzt was tun. Ja, das ist halt bei uns das Programm.
Und was berichten Polizisten und Rettungssanitäter? Ich habe gehört, dass sie sogar Stewardessen trainieren, aber gerade so Amtspersonen, stimmt der Eindruck, dass die Gewalt gegen die zugenommen hat und deswegen kommen die zu Ihnen?
Also ich war letzte Woche noch im Flugzeug und da haben auch die Flight Attendants gesagt, dass das gestiegen ist. Da gab es auch schon Übergriffe und mit Sicherheit auch auf Polizisten. Ja, ich denke, dass die Hemmschwelle niedriger geworden ist. Mein Vater hat noch früher gesagt, er sitzt da im Publikum, hat gesagt, früher war der Schutzmann, ja, das war eine Respektsperson und heutzutage scheint das etwas anders zu sein. Da weiß unter Umständen das polizeiliche Gegenüber auch ganz genau, wie weit es gehen darf, ja, und wodurch auch immer. Aber ich denke, dass sich da auch, dass dieser Respekt, der ist nicht mehr da, ja, oftmals.
Ute Schäffer, Sie haben als Journalistin viel Zeit gebracht in dem, was man heute Echokammern nennt, also im Internet, in Foren, in Kommentarspalten, in den, ich sag das immer, sogenannten sozialen Medien. Sie haben ein Buch drüber geschrieben, Fake statt Fakt. Wo stehen wir 2018 in Ihrer Erfahrung nach, was Hass und Hetze im Internet angeht?
Das war ein interessanter Selbstversuch. Es war pure Neugier, weil ich dachte, wo kommen die neuen Begriffe her, die sich auch in meinem Bekanntenkreis breit machten? Wo kommen Thesen her, wie der Islam passt nicht zu uns oder wir bekommen Integration nicht hin? Wo kommt diese wachsende Sorge vor mangelnder Sicherheit her? Also ist das etwas Objektivierbares oder nicht? Und ich habe mich gedacht, ich verstehe einen Teil unserer Meinungsbildung nicht. Und das ist jetzt etwa 3 Jahre her, dass ich das gedacht habe. Habe mich dann hingesetzt und so über eine Recherchezeit von 2 Jahren jeden Tag mir eine im Grunde im Netz eine andere Rechercheidentität zugelegt und habe mich eben nicht mit meinen Themen beschäftigt. Meine Themen sind international, befassen sich vielleicht mit Menschenrechten oder mit Außenpolitik, solche abstrakten, vielleicht verkopften Themen. Und dann die Rechercheidentität, die befasste sich, die habe ich im Grunde so aufgebaut, wie Netzwerkanalysen sagen, dass Pegida oder AfD Gruppen ihre Netznutzung aufbauen. Das heißt, ich habe mir die Quellen genutzt, die in AfD-Gruppen auch weitergeteilt wurden. Und so habe ich peu à peu in Facebook und Twitter im Grunde ganz andere Quellen jeden Tag konsumiert.
Also Sie haben nur das abonniert bei Twitter und Facebook, was, ich nenne es jetzt mal, der anständige Journalist in der Regel umgeht.
Ich glaube, naja, also umgehen, also wir gucken da nicht so gut hin, so genau hin. Ja, wir blenden das aus. Das hat mich neugierig gemacht. Mein Ding war wirklich, blenden wir etwas aus. Wenn ich eine Redaktionsplanung mache, fehlt mir dann ein Teil der Geschichte. Frage ich bestimmte Fragen nicht, die andere beschäftigen, was theoretisch mein Job wäre? Wo kommt denn dieses ganz andere Problembewusstsein her? Das Spektrum war ziemlich breit. Also das reichte von verschwörungstheoretischen und sagen wir mal hybriden journalistischen Plattformen bis zur rechtsextremen identitären Bewegung. Das war also recht breit und es waren alle offenen und viele geschlossene Gruppen der AfD auch mit dabei.
Und Ihr Fazit, Hass und Hetze im Internet?
Also erstens die These, das ist eine geschlossene Echokammer, die bleibt zu. Das sind, das ist ein fest umgrenzter Kreis Menschen, der widerspreche ich. Alle Reichweiten aller Quellen haben sich signifikant erhöht. Ich habe am Anfang gezählt und am Ende, als wir das in Druck gaben. Und es hat sich verändert. Was die Kommunikation im Netz angeht, naja, die Systematik, da kommen wir wahrscheinlich nachher zu, die bleibt dann schon die gleiche. Wenn Hass die erste Reaktion ist, dann ist noch mehr Hass die Folge. Also diese eskalative Kommunikation im Netz, die war, glaube ich, immer gleich. Es beteiligen sich heute mehr daran. Und es hat auch für mich klare, sehr reale soziale Effekte.
Haben Sie denn nur zugehört und zugeschaut oder haben Sie auch mitgemacht? Haben Sie sich quasi auch beschimpfen lassen? Haben Sie andere provoziert?
Also beschimpfen lassen habe ich mich an anderer Stelle im ganz normalen journalistischen Geschäft. Das Buch heißt ja Fake, gemeint als Desinformation. Also sehr absichtsvoll verbreitete falsche Informationen mit einem bestimmten, sagen wir, politischen, auch ökonomischen oder sozialen Ziel. Und ich wollte jetzt nicht selber aktiv Fake produzieren, ne, indem ich praktisch mit einer Rechercheidentität mich dann auch lustig in Diskussionen mische, um zu gucken, was passiert. Das habe ich nicht getan, da habe ich mich anders entschieden.
Ali Can, Sie wollen den Menschen die Ängste nehmen vor Fremden und sprechen darüber sogar mit Pegida und AfD-Anhängern. Sie sind wie alt? 24 Jahre alt? Ja. Sie machen das schon eine ganze Weile, ich glaube so seit wie lange?
2 Jahren.
2 Jahren. Was haben Sie genau gemacht? Es gibt bei Ihnen, von Ihnen im Internet Videos zu finden, wo Sie tatsächlich auf diesen Pegida-Demonstrationen in Dresden sind und Weihnachtssingen mit Pegida machen und dort Weihnachtsmänner verteilen. Mhm. Als jemand, der deutlich auch zu sehen ist, dass er keiner von diesen Menschen ist, die normalerweise dort mit demonstrieren.
Ja, also ich habe 2016 ein Video gesehen, das mich zutiefst erschüttert hat, und zwar das sogenannte Clausnitz-Video, wo ein Bus mit geflüchteten Frauen und Kindern ankommt in Clausnitz und dort von einer aufgebrachten Menge, einem, man kann sagen, wütenden Mob mit einem Brüllangriff konfrontiert wird und die Gruppe geflüchteter Menschen wird ja total aggressiv, voller Hass und Hetze begrüßt und ich habe mich gefragt, wie kann man sowas vorbeugen, wie kann man da eben was machen und dann habe ich mir Videos von Pegida angeguckt und da gab es ähnliche Phänomene. Also bin ich hingegangen und da stand ich aber vor der Aufgabe, wie rede ich denn jetzt mit den Menschen? Weil ich als jemand, der offensichtlich nicht dazugehörte, der umhergeirrt ist in dieser Menge, man kann sich vorstellen, 4000 Menschen demonstrieren, Merkel muss weg und ich, ein kleiner Keks, taucht da auf und möchte irgendwie Fragen stellen. Es hat nicht gut geklappt, weil ich nicht nur einen Migrationshintergrund habe, ich sage mal auch scherzhaft, ich habe einen Migrationsvordergrund. Und in so einem Kontext, wenn ich da ankomme mit meinen naiven Fragen, wieso haben Sie was gegen Geflüchtete oder haben Sie schon mal mit einem geredet, es ging nicht so gut. Und also muss ich mir was einfallen lassen und eine Brücke bauen. Und es ist ja immer so, die Rede von Brücken bauen, zuhören, doch ich glaube, es kommt immer auf das Wie an, statt auf das Was. Und der erste Besuch bei Pegida war kurz vor Ostern und Ostern ist ja ein christliches oder jüdisch-christliches Fest und ich bin da aufgetaucht, hatte einen Schokoladen-Osterhasen bei mir und ich habe den einmal hochgehalten und habe gesehen, dass eine Dame, die dort teilgenommen hat bei Pegida und auch bei diesen Sprechchören Abschieben, Abschieben gerufen hat, plötzlich beim Anblick des Schokoladen-Osterhasen mir zugelächelt hat. Und ich hatte das Gefühl, dass das eine Verbindung geschaffen hat. Die wenigsten dort wussten, dass zwar der Osterhase eher ein keltisches Symbol ist und kein christliches, aber darum ging es nicht. Für die meisten Menschen dort hatte dieser Osterhase ein verbindendes Element, also zu ihrer, wie sie ja immer sagen, geschützten jüdisch-christlichen Kultur, die sie ja verteidigen wollten. Und dann bin ich dann demonstrativ mit dem Schokoladen-Osterhasen in der Menge umhergegangen. Und jeder, der mich gesehen hat, hat auch diesen Osterhasen gesehen als verbindendes Element. Und ich konnte ins Gespräch kommen und konnte halt eben von meiner Integration erzählen, warum ich dort bin, dass ich extra angereist bin. Und so konnte ich Gespräche beginnen. Und so hat eben mein Ansatz, eben mit besorgten Menschen zu sprechen, begonnen.
Haben Sie keine Angst gehabt?
Zu Beginn schon. Weil in meinem Umfeld, bevor ich gestartet bin, hat jeder gesagt, du kannst doch nicht in eine extrem rechte Gruppe reingehen. Da wirst du womöglich verletzt oder geschlagen, wie auch immer. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass viele Menschen die Haltung, mit der ich reingegangen bin, erwidert haben. Also sobald Menschen gemerkt haben, dass ein aufrichtiges Interesse da ist bei mir, dass ich mich verständlich und klar artikulieren kann und meinen Anliegen äußere und zeige, dass ich eine positive Absicht habe, nämlich herauszufinden, wie die Gesellschaft friedliebend trotz der Heterogenität und des Pluralismus und der Einwanderung, wie auch immer, trotzdem in Kontakt bleiben kann und dass wir uns einen gewissen Wertekonsens wahren können. Und da als Menschen gemerkt haben, nach ein bisschen Gespräch, dass das mein Anliegen ist, ich habe tatsächlich keine wirklich Schäden davon getragen und Gespräche haben funktioniert, aber es hat eben erstmal diese Überwindung gekostet und den Mut, das Gespräch zu suchen und zu wissen, wie man eben die Verbindung schafft, wie man einen gemeinsamen Nenner herausfindet, nämlich das Interesse, in einer friedlichen deutschen Gesellschaft zu leben. Und das wollten wir erörtern.
Alexander Kissler, Sie werden für Ihre pointierten Kommentare in Cicero und Twitter ja gelegentlich auch mal selbst beschimpft. Sie sind ein Mann des scharfen Wortes. Wie ist Ihre Erfahrung mit Hass, mit Hetze? Wie sind die Reaktionen? Ist das Ihnen schon zu viel manchmal? Oder sagen Sie, das ist ganz normale Kommunikation, die da stattfindet?
Wir reden hier von Begriffen, die wir bisher nicht definiert haben. Was ist Hass? Hass ist die dem Licht abgewandte Seite der Liebe. Jeder von uns trägt, hoffe ich mal, die Fähigkeit zur Liebe in sich. Also kann jeder von uns auch in bestimmten Situationen hassen. Mir graut vor einer Gesellschaft, die am Ende noch auf staatlichem Wege verordneten Wegen zum wohltemperierten Mittelstandsverhalten aufruft, die also die Abgründe minimiert. Denn wenn wir uns den Hass als Straftat vorstellen, dann müssen wir irgendwann auch mal die Liebe verbieten. Natürlich macht Hass hässlich. Natürlich sollen wir alle mehr Liebe im Herzen tragen als Hass. Aber Hass ist eine starke Reaktionsweise, die nur dann, glaube ich, gefährlich ist, wenn sie die erste Reaktionsweise ist. Wenn sie also bleibt, wenn sie sich nicht aufbrechen lässt durch Humor, durch vorurteilsfreies Interesse. Das haben Sie gezeigt, Humor und vorurteilsfreies Interesse. Und viele Menschen in Deutschland haben genau den Eindruck, dass ihnen dieses vorurteilsfreie Interesse, sei es von den Medien, sei es von der Politik, nicht mehr entgegengebracht wird. Was ist also Hass? Hass ist die der Sonne abgewandte Seite der Liebe. Was ist Hetze? Hetze ist ein Schrei, wenn einem Argumente fehlen. Deshalb lehne ich das natürlich ab, Hetze. Das ist völlig klar. Aber nicht jede Kritik ist Hetze. Nicht jede Kritik ist Hetze. Das ist mir ganz wichtig. Sie haben mich nach meinen persönlichen Erfahrungen gefragt. Sie waren mutiger als ich. Sie haben sich in eine eindeutig, mehrheitlich klar definierte, rechte, homogene Gruppe hineingewagt. Ich lebe in Berlin, dort gibt es mehrere klar eindeutig links definierte homogene Gruppen, in die ich mich bisher nicht hineingewagt habe. Es gibt also klar definierte Gruppen, die auf den Straßen sind, die teilweise auch einmal die Woche oder öfters rituell Häuser entglasen, also Scheiben einschmeißen oder Autos zum Abfackeln bringen in ihrem antiimperialistischen Emanzipationskampf, wie sie es nennen, was natürlich lächerliches Wortgeklingel ist. Mir persönlich ist es, ich bin kein Opfer. Ich habe das Recht, meine Meinung zu sagen. Dazu möchte ich jeden auch ermuntern. Es gibt rechte Meinungen, linke Meinungen, hoffentlich einen breiten Konsens in der Mitte. Worauf Sie anspielen, ist in der Tat so, dass die Toleranzbereitschaft und vor allem die Humorbereitschaft bei den dogmatischen Rechten wie den dogmatischen Linken sehr, sehr unterentwickelt ist. Also das ZDF hält sich einen Hassprediger namens Böhmermann. Und wehe, man kritisiert diesen Böhmermann, dann bekommt man es eben von seiner ganzen Corona über. Herr Böhmermann hat einmal ein Foto von mir mit einer Nachenkappe, glaube ich, und einem Schal getwittert. Und dann bekam ich natürlich auch jede Menge Häme ab. Da muss ich allerdings klar sagen, wenn ich mich in der Öffentlichkeit äußere, dann muss ich Häme auch irgendwo aushalten, dann muss ich irgendwo auch scharfe Kritik aushalten, dann muss ich Polemik, die auch mich trifft, aushalten. Aber es darf eben nicht zu einer Diffamierung werden, es darf nicht zu einem Lügenangriff werden, es darf vor allem nicht zu physischer Gewalt führen. Und ich glaube allerdings, dass der Schritt von einer scharfen Ablehnung hin zur Gewalt doch größer ist, als manchmal hier so suggeriert wird. Es wurden ja schon die üblichen Verdächtigen genannt, AfD, Pegida. Pegida kenne ich mich nicht aus. AfD liest man viel, kriegt man auch einiges mit. Nun automatisch von sehr pointierten Meinungen zur physischen Gewaltbereitschaft zu schließen, halte ich für falsch, ist für links falsch, ist genauso für rechts falsch. Was wir brauchen, ist eine robuste Meinungsfreude und auch die Bereitschaft, für unsere Position zu kämpfen, seien sie rechts, seien sie links, seien sie in der Mitte. Wir müssen uns in der Verkehrsweise, im Umgangsform, wie Sie vorhin sagten, in der Freundlichkeit des Austausches treffen, wohl wissen, dass uns das nicht immer gelingt, und dann müssen wir es aushalten.
Dann können wir ja mal eine Runde machen hier in den WDR5 Funkhausgesprächen. Die aufgeheizte Republik, was hilft gegen Hass und Hetze, nämlich wo genau ist die Grenze? Also bei Ihnen ist die Toleranz offenbar relativ groß, was irgendwie Meinungsäußerung noch ist. Und Sie sagen, Hass und Hetze, da muss schon sehr viel passieren. Wie ist es bei Ihnen, Frau Schäfer?
Da, wo, um es einen Satz noch sagen, da wo ganz klar Lügen verbreitet werden, da geht es nicht. Wo man also um jemanden, sei es Politiker, sei es in den Medien, sei es sonst wo unterstellt, er sei korrupt, er würde von jemandem bezahlt, er würde dies und jenes nur verbreiten, weil er bei beeinflussreichen Leuten, sei es im Westen, sei es im Osten, gut Kind machen will. Da ist die Grenze überschritten. Das geht einfach nicht. Falschbehauptungen über andere behaupten. Und was überhaupt nicht geht, ist, abweichende Meinungen als moralischen Defekt zu qualifizieren.
Frau Schäfer, wie sehen Sie das?
Genau, also diese Abwertung, ich würde sagen, Menschenfeindlichkeit ist für mich ein Kriterium. Also Menschen aufgrund von Zugehörigkeit, Gender oder sexueller Orientierung, ich weiß nicht was, in eine Gruppe stecken mit Menschen, die es nicht wert sind, dass ich mich damit beschäftige. Also diese auch mentale Arroganz, die es selbstverständlich links und rechts gibt, die aber dafür sorgt, dass wir uns ja nicht mehr begegnen. Also für mich ist die wirklich knifflige Frage, ich gebe Ihnen völlig recht, es braucht zwei Dinge. Mehr Souveränität, heißt ja auch Humor, heißt begegnen wollen, weil das schrumpft doch. In dem Moment, wo ich begegne, ist ja gleich viel weniger Hass und Hetze möglich, weil man steht sich halt gegenüber. Habe ich auch immer so erlebt. Und die zweite Punkt ist, der mich wirklich umgetrieben hat und auf den ich hoffe, heute Abend auch Antworten zu bekommen, ist, wo sind denn die Orte, wo wir uns diesen Streit wirklich geben? Also hier beim WDR 5 ist gut, aber in den Schulen, in den Vereinen. Und ich glaube auch nicht, ich habe mich ja mit den digitalen Echokammern befasst und war doch erschüttert, also einfach im Erleben, über diese Gleichförmigkeit. Da ist halt kein Widerspruch. Und wenn kein Widerspruch ist, dann wird es halt immer mehr Abgrund und Hässlichkeit und ja, Gewalt.
Also
dann
gibt ja auch Studien mittlerweile, die sagen, es ist nur ein ganz kleiner Teil überhaupt der Internetteilnehmer, die Hater sind. Mhm. Die haben allerdings so laute Stimmen, dass die anderen kaum zu hören sind. Und die anderen haben es auch aufgegeben, auf diese Hater zu antworten. Ali Can, mit ihrer, ich nenne das jetzt mal Nahkampferfahrung bei Pegida, es gibt ja nun manche Menschen, die wirklich sehr darunter leiden, dass sie gehasst werden von bestimmten Menschen. Es gibt bestimmte Rechte, darunter würde ich durchaus auch bestimmte prominente Journalisten Journalisten zählen, aber es gibt auch Politiker aus der grünen Ecke, Claudia Roth zum Beispiel, ist ein Hassobjekt der Rechten. Mhm. Haben Sie so etwas erlebt da bei Ihren Auftritten?
Ob ich selber etwas erlebt habe?
Ja, dass der Hass so groß wurde, dass Sie gesagt haben, warum hasst du diesen Menschen so sehr? Warum bist du nicht mehr bereit, dich damit auseinanderzusetzen?
Mhm. Ja, das kommt regelmäßig vor eigentlich. Also ich frage mich des Öfteren immer, also ich habe ja vor kurzem noch studiert auf Lehramt Deutsch und Philosophie und selbst noch im Abitur vor 7 Jahren habe ich immer gehört, wir sind im Land der Dichter und Denker. Und manchmal frage ich mich, wo das Denken bleibt. Also das Ding ist, ist es ja okay, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo wir unterschiedliche Meinungen haben. Das macht ja unsere Demokratie so stark, also Einheit in der Vielfalt. Jedoch bedarf es ja auch so einem gewissen Konsens, wie wir unsere Meinung sagen und auf welchen Werten sie beruht. Und es wurde hier schon Diffamierung angesprochen oder Polemik. Und ich finde, man muss ganz klar unterscheiden zwischen konstruktiver Kritik und destruktiver. Und ich frage mich oft, was das Ziel oder die Absicht derer ist, die jetzt wirklich Claudia Roth zum Beispiel beleidigen. Also worum geht es da? Ist es reine Katharsis? Ist es, sie als Mensch zu degradieren? Wo soll das hinführen? Und ich finde, ganz oft fehlt so diese eine gute Streitkultur eigentlich. Also zu lernen, okay, wo soll etwas hinführen? Und ich glaube, dafür bedarf es erstmal an Verantwortung. Also Verantwortung dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben und für auch einen Beitrag leisten können für Probleme, die uns zwar vielleicht nicht unmittelbar betreffen, aber vielleicht unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger betreffen. Und so eine Art Gemeinschaftsgefühl und diese Verantwortung führt ganz klar dann zu so, ich nenne das immer Ethik, Empathie und Empowerment. Also wir brauchen so mehr Vernunft in der Auseinandersetzung. Wir brauchen Streitkultur. Wir müssen wissen, wie sieht so eine schöne Auseinandersetzung aus? Wie sieht das aus, wenn ich beispielsweise als jemand, der als Asylsuchender nach Deutschland gekommen ist, der ganz klar für Pluralismus, für freiheitlich-demokratische Grundrechte steht, weltoffen ist. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt beispielsweise mit Alexander Gauland an einen Tisch komme? Wie könnte so eine Diskussion aussehen? Und da müssen wir uns ganz klar auf gewisse Regeln verlassen können, auf bestimmte respektvolle Regeln. Und ich glaube, diese Basis, die fehlt. Und zu Beginn haben wir ja einen Bericht gehört über den Bundesetat, der jetzt verabschiedet wurde. Und der liegt jetzt bei 343,6 Milliarden Euro. Damit ist er 2,6 Milliarden Euro höher als angenommen. Und diese 2,6 Milliarden Euro, das ist ein Haufen Geld, davon werden tausende Stellen besetzt, und zwar bei der Polizei, beim Zoll und irgendwelche anderen Leute, die alle irgendwie polizeilich arbeiten. Aber da sind keine Krankenpfleger dabei, da sind keine Sozialarbeiter dabei, da sind keine Integrationshelfer dabei. Also Menschen, die vielleicht auch diesen gesellschaftlichen Kit irgendwie unterstützen könnten, die dafür sorgen könnten, dass wir hier wertschätzender miteinander umgehen. Und ich glaube, für sowas bleibt wenig Raum, und das ist das Problem.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Sprache reden. Welche Rolle die Sprache spielt tatsächlich, wenn es um Hass und Gewalt geht, Carsten Drahheim? Sie erinnern sich vielleicht, es gab da vor ein paar Wochen gab es mal so eine Szene, wo Asylbewerber verhindert haben, dass einer von ihnen von der Polizei abgeführt wurde. Und danach hat man den Satz gehört, wer den Staat und seine Hoheitsträger angreift, hat sein Gastrecht verwirkt. Ist das ein Satz, dem Sie zustimmen können, wenn da wirklich so ein Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet wird?
Ich möchte das mal anders beantworten. Bei uns im Training fängt es so an, dass es bahnt sich irgendwas an, ja, und man sagt halt oder mach klar, ich möchte das nicht, ja, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt geht's weiter und dann gibt's, wir nennen es Soft Solution. Es gibt einen sanften Druck, der dann im Endeffekt, ich kann es nur auf den Angreifer beziehen und möchte mich auch ehrlich gesagt gar nicht an politischen Diskussionen hier beteiligen, weil für mich gibt's nur gute und schlechte, ja, egal welchem Lager die zuzuordnen sind. Aber da muss ich halt wirklich sagen, dass dann muss ich einmal sanft dann sagen, durch sanften Druck, ich möchte das nicht. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann denke ich schon, dass man das, ohne jetzt von dem Fall ausgehen zu können, weil ich war nicht dabei, aber da muss man es halt auch hart durchsetzen. Ja, das ist genau das. Wenn mich jemand angreift oder angreifen möchte, dann sage ich einmal, nein, bleib stehen. Vielleicht tue ich ihm dann einmal sanft weh und wenn es jetzt weitergeht, dann muss auch klar sein, hier ist Ende. Und da muss ich da auch durchgreifen. Ja, weil wenn ich das nicht tue, dann habe ich wahrscheinlich verloren. Ja.
Herr Kissler, Sie an natürlich, worauf ich hinaus will. Es geht mir um den Begriff Gastrecht in diesem Fall. Wer den Staat und seine Hoheitsträger angreift, hat sein Gastrecht verwirkt. Wissen Sie noch, von wem das war? Das war AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Könnte aber genauso gut von Sarah Wagenknecht stammen, denn die hat das Wort Gastrecht 2015 auch bereits in einer ähnlichen Form benutzt. Haben Sie ein Problem mit diesem Satz oder würden Sie das unterschreiben?
Sie sind gut vorbereitet, das ist sehr schön. Ja, Gastrecht ist ja auch eine philosophische Kategorie. Ich habe jetzt gerade ein Buch von Lyotard auf den Tisch bekommen, dem großen französischen Philosophen, Dekonstruisten, der also auch das Gastrecht für zentral hält und das mal versucht, bis zu allen Grenzen auszudehnen. Ich glaube, es gibt auch eine Gewährung von Gastrecht, die unvernünftig ist. Also man kann, glaube ich, Leute, die das eigene Haus demolieren, denen muss man die Tür weisen. Da gibt es gar keine andere Alternative. Wenn ich mein Haus aufmache und sage, bitteschön, du kannst hier 3 Nächte schlafen, und am nächsten Tag ist der Kühlschrank leer und der Tresor aufgebrochen und der Fernseher liegt am Boden, dann würde ich sagen, ja, da ist die Tür, du bist enttäuscht. Also es gibt auch natürlich die Pflicht des Gastes, sich als Gast zu benehmen, die Schuhe auszuziehen.
Wenn das heißt, der Hausherr darf das, wer im Haus wohnt, der darf das Haus verwüsten, der Gast darf es nicht.
Na gut, es gilt ja dieses Eigentumsrecht. Wenn ich mir jetzt eine Flasche kaufe und mache die zu Hause kaputt, ist das auch ein sinnloser Vorgang, aber es schädigt keinen.
Aber
das
bleiben wir mal in der Öffentlichkeit. Also dieses Land hier, das gehört ja irgendwie auch uns allen.
Ja, klar,
und würden Sie da einen Unterschied machen zwischen Gästen und denen, die schon vorher hier
waren? Naja, ich meine, was heißt Unterschied? Wer sich gegen die Staatsgewalt vergeht, der hat eine Strafe zu gewärtigen. Das gilt ja für Einheimische genauso.
Genauso, ja.
Das ist ja völlig klar. Und wenn man aber jemand sagt, das ist jemand, der will in einem Land länger bleiben, dann würde ich es als Bringpflicht desjenigen bezeichnen, dass er auch erstmal zeigt, ich will mich auch ein bisschen hier anpassen und erstmal die Staatsgewalt akzeptieren. Einen Punkt möchte ich noch hier dazu setzen, zu der Frage nach den Umgangsformen. Ich würde sagen, machen Sie es mal mit Gauland, der kratzt Ihnen nicht die Augen aus, umgekehrt 3-mal auch nicht. Was eben auch dazu beiträgt zur Zivilität des Umganges, und da sind wir beim Thema der Echokam, ist das eigene Gesicht. Ich glaube, dass die Anonymität dazu verführt, dem Affen immer noch mal Zucker zu geben. Ich bin ja bei Twitter recht aktiv und man kann davon ausgehen, dass wenn jemand keinen persönlichen Profilnamen hat und kein persönliches Profilbild, dass der viel schneller ausfallend wird, dass der viel schneller in das unterste Register greift, sei es von links die Nazi-Keule rausholt, sei es von rechts eben zu Abschaumetaphern greift. Also ich glaube, die Anonymität ist eine große Versuchung. Nicht viele Leute sind da gewachsen und wir brauchen, glaube ich, für die offene Debatte eine Debatte, in der wir alle, egal von welcher Seite der politischen Veranstaltung wir kommen, wir mit unserem Gesicht für unsere Meinung einstehen, damit letztlich auch mit unserem Leben, unserer Biografie. Sie tun das ja auch. Es gibt den großen Satz, alle Philosophie ist Biografie. Und da ist, glaube ich, was dran. Problemlösung ist auch Biografie. Wir müssen mit Person, mit unserem Gesicht dafür einstehen, für das, was wir vertreten. Da haben wir automatisch einen moderierenden Effekt. Deswegen finde ich es gut, dass wir im Bundestag heute
lebhafte Debatten haben. Ich würde gerne die moderierende Souveränität wieder zurückerlangen hier an dieser Stelle, weil ich noch nicht fertig bin mit dem Thema Sprache, Ute Schäfer. Ja. Gastrecht. Was ist das für Sie für ein Begriff?
Habe ich kein Problem mit, weil wir haben Gott sei Dank Meinungsfreiheit hier im Land und Gastrecht. Also ich kann das nur sagen, weil ich auch mich sehr intensiv, auch ehrenamtlich und anders in der Flüchtlingsarbeit engagiere. Die Menschen, die hier hinkommen, ja, die wollen hier hin, weil hier Sicherheit und Frieden ist meistens. Und sie sehen sich tatsächlich auch erstmal auf Gäste und dann entscheiden sie im Laufe dieser Zeit, ob sie bei uns bleiben. Und ich tatsächlich, da teile ich jeden Gedanken. Gastrecht ist für mich nicht das Problem, aber auf die Sprache zu achten, also neben dem Thema das Gesicht zu zeigen, auch einen Unterschied zu machen in der Sprache. Und da muss ich ehrlich sagen, ist was passiert in den letzten 2-3 Jahren. Das sehen wir nicht nur im Moment bei der Flüchtlingsdebatte. Das sehen wir, ich nenne mal Begriffe wie Asylindustrie. Das rutscht dann schon mal leicht in den bayerischen Wahlkampf. Und an der Stelle, da bin ich sehr empfindlich, denn das sind Begriffe, die kannte ich vorher nur aus der geschlossenen Echokammer. Die sind reingewandert. Und da ist etwas, was mich wirklich fasziniert hat, weil ich auf mich selber geachtet habe im Laufe der Recherche. Ich habe erzählt, was ich vielleicht normalerweise lese. Trotzdem hat mich die Recherche ja verändert. Ja, sie hat mich misstrauischer gemacht. Sie hat mich nicht wirklich ängstlicher gemacht und weniger reiselustig, aber schon ein bisschen misstrauischer. Es hat sich mein Bild auf das, was mich umgibt, verändert. Und warum? Weil die Begriffe nicht neutral sind. Wenn ich Flüchtling sage, ist das ein Bild, was ich hervorrufe. Wenn ich Refugee sage, Merkel-Invasor oder muslimischer Gewalttäter, das also in diese Körbe packe, dann ist das ein ganz anderes Bild. Und da ist so ein Punkt, das finde ich ganz interessant, weil ich mich gefragt habe, was kann das, was leistet eigentlich das Netz? Das ist ja kein nur digitales Phänomen, was wir da haben. Aber durch das Netz wird das in einer Frequenz und Unwidersprochenheit ausgespielt und erreicht halt weit mehr Menschen, sodass auf einmal die Grenze des Sagbaren für viel mehr Leute erweitert wird. Und das finde eine ganz interessante Frage auch, ob das dann was mit der Realität zu tun hat. Ja, das kann man ja absolut empirisch. Ja?
Also mir liegt die ganze Zeit, ich will Ihnen aber nicht ins Wort
fallen. Okay, aber wenn das so ist,
ruhig. Ja. Ich glaube halt, das ist ja, ich bin eher, also lebe eher in der Realität, ja. Und wenn Sie sehen, sie hat mich auf den Rettungsdienst angesprochen. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie schlimm das ist im Rettungsdienst. Und das konnte sich auch die Führung, mit denen ich gesprochen hatte, vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen. Als wir angefangen haben, im Rettungsdienst Unterricht zu geben, da haben die noch gesagt, da ist ein Einzelfall passiert, ja, vielleicht kannst du das mal im Training aufgreifen. Dann haben wir mit den Rettungsdiensten geredet, die hatten schon, bevor ich kam, alle Strategien, was sie machen konnten. Wenn sie die fragen, dann sagen, ja klar, ich werde jeden Abend bespuckt, ja, ich werde jeden Abend angepöbelt, ich werde jeden Abend gehindert, nicht alle bestimmt, aber ich werde jeden Abend dran gehindert, hier meine Arbeit zu machen, oder es stehen Schaulustige darum, ja, die behindern mich in meiner Arbeit, und das ist, geht ganz handfest da zur Sache, und zwar nicht nur in der Anonymität, mit Sicherheit mehr, also können Sie auch sehen, nach Karneval, ja, haben wir natürlich auch viel mehr Leute, die dann kommen, weil an Karneval viel mehr passiert, ähnlich anonym. Ja, dann sind die Leute maskiert aus der Gruppe heraus. Ja, mich wundert es tatsächlich. Ja, also wirklich Mut gehabt. Ja, aber ich glaube auch, dass sie das richtig gemacht haben, weil sie gehen da gerade hin. Ja, und ne, wie man so sagen kann, ja, man macht, also geht da rein und trotzdem aus der Anonymität der Gruppe, und genauso ist es ja im Internet, kann halt dann Gewalt erfolgen, und zwar schneller, glaube ich, als sich das der eine oder andere dann vorstellen kann.
Meine Frage ist natürlich, ist Sprache etwas, was viele vielleicht einfach unbewusst benutzen? Es gab ja lange Zeit die Diskussion über das Wort Asylant, was das aussagt. Dann gab es die Diskussion, sagt man jetzt Flüchtling oder Geflüchtete? Und dann gab es natürlich auch die Diskussion über den Asyltourismus, der ja nun ganz bewusst von der CSU in die Diskussion mit eingeführt wurde, um damit zu zeigen, dass es angeblich in Europa Menschen gibt, die wie Touristen von einem Land zum anderen ziehen und in jedem ihren Asylantrag stellen. Herr Can, wie sehen Sie das? Wie wichtig ist die Sprache und wie bewusst wird sie benutzt von Menschen, um damit andere auszugrenzen oder auch nicht?
Sprache ist mit das wichtigste Kulturgut, denke ich, weil Sprache wie Kultur selbst im Fluss ist und eigentlich das Weltbild mitkonstruiert und bestimmte Haltungen reproduziert. Sie sagten bereits Asylflut oder Flüchtlingswelle. Also wenn wir uns vorstellen, Flüchtlingswelle als Wort haben wir wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Sie Menschen nicken, Flüchtlingswelle haben wir gehört. Aber was ist eine Flüchtlingswelle? Also prinzipiell, wenn wir von einer Welle sprechen, vom Ozean und von der Ostsee, da wird was angespült? Algen, Müll, Plastik. Aber wir reden hier von Menschen. Menschen, die kommen, die teilweise im Mittelmeer ertrinken und so weiter. Und ich finde, das ist wirklich zutiefst pietätlos und unmenschlich, da solche Wörter zu konstruieren. Und sie verzerren die Wirklichkeit.
Aber wissen nur wir das, die wir hier sitzen und uns hochgelehrt über das Thema unterhalten? Oder ist den meisten das vielleicht gar nicht bewusst, was sie damit ausdrücken? Das ist ja meine Frage.
Also ich würde sagen, die meisten kennen die Tragweite nicht. Also sie können das wahrscheinlich moralisch und aber auch, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion gar nicht so wirklich verstehen. Sie haben eine Meinung, sie haben ein bestimmtes Umfeld, eine sogenannte Filterblase, in der ein bestimmter Umgang geläufig ist, eine bestimmte Sprache geläufig ist. Aber das ist bei meinen Freunden, ich war bei UNICEF engagiert, und da haben manche Freunde auch noch von der sogenannten Entwicklungshilfe gesprochen. Und ich kam da an und ich hatte schon von der Entwicklungszusammenarbeit gehört, dass man sagen sollte. Und das ist ja ein ganz anderes Bild. Entwicklungszusammenarbeit ist mehr auf Augenhöhe. Hilfe ist, ja, wir helfen den armen Afrikanern oder wie auch immer, welche Ressentiments dahinter stecken. Aber man muss ja auch die Menschen ein bisschen so an der Hand nehmen und heranführen. Und ich glaube, da gibt's auch kein Ziel. Also manche sagen jetzt, dass man Flüchtling nicht mehr sagen sollte. Stattdessen sollte man Neuangekommener mit Fluchthintergrund sagen. Und wir können uns immer nur ständig verbessern und sind einem Fluss. Wichtig ist die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Aber oft artet das aus in so einem, in so zwei Extremen. Die einen sagen, du bist rassistisch, weil du das und das benutzt. Der andere sagt, ich hatte das gar nicht damit vor zu sagen. Ich kritisiere ja nur und ist sich dem gar nicht bewusst. Und danach sind das so zwei Pole, zwei Fronten, die sich verhärtet gegenüberstehen. Aber das passiert meistens im Internet. Und das ist so eine heimtückische Sache, die im Internet ganz oft passiert, weswegen wir unbedingt mehr Begegnung brauchen.
Die aufgeheizte Republik ist Thema heute Abend. Was wirkt gegen Hass und Hetze? Die WDR 5 Funkhausgespräche live aus dem kleinen Sendesaal in Köln. Wir haben festgestellt, Sprache ist niemals neutral. Sie verrät die Gesinnung des Sprechers und wird manchmal auch eingesetzt zur bewussten Desinformation, Frau Schäffer. Was haben Sie denn gedacht, als Donald Trump twitterte, die Kriminalität in Deutschland sei durch Merkels Flüchtlingspolitik um 10% gestiegen?
Ja, super, habe ich gedacht. Jetzt mischt er sich auch noch in unsere Diskussion über die Kriminalitätsstatistik ein, die ohnehin eine große Diskussion ist und inzwischen Gott sei Dank auch deutlich gründlicher von professionellen Journalisten mit dargestellt wird. Das ist der gute Effekt einer eigentlich erstmal auch in den letzten Jahren oft unsachlichen und empörten Debatte in den sozialen Netzen ist, dass man heute, finde ich, diesmal bei der Kriminalstatistik übrigens sehen konnte, dass sich von der FAZ angefangen, aber über viele andere Medien sich damit sehr intensiv und differenziert befasst haben. Das ist ja gut, aber ich möchte auf eine Sache wirklich aufmerksam machen. Nicht nur Trump, sondern auch im deutschen Netz gibt es einfach eine Menge Akteure, die zum Teil rechtsextrem sind, die sich ganz genau Gedanken darüber machen, wie sie über Sprache einen Begriff einführen und was sie damit meinen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir kennen alle den Begriff der Abschiebung. Die identitäre Bewegung nennt das nicht Abschiebung, sie nennt es Remigration. Und das ist ein schönes Wort. Ich weiß nicht, da stolpert man nicht drüber. Das klingt ganz harmlos, ist aber dasselbe. Und das hat mich erschüttert, in der, sage ich ganz deutlich, ohne das jetzt zu sehr längen zu wollen, aber wie viele Sprachtüftler in diesem Spektrum auch da sind und Metabegriffe schaffen, die in die Köpfe der Leute sollen und in die Sprache. Da stecken Strategien hinter. Die gibt's bestimmt überall, aber die haben mich auch in ihrer Öffentlichkeit schon beschäftigt.
Ich will kurz bei diesem Trumpschen Satz noch bleiben, Herr Kissler. Die Kriminalität in Deutschland sei durch Merkels Flüchtlingspolitik um 10% gestiegen und das Volk wende sich bereits ab von der Regierung. Ist das noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt, Ihrer Ansicht nach? Sie haben gesagt, man darf keine falschen Tatsachen behaupten, oder ist das schon eine falsche Tatsachenbehauptung, vielleicht sogar an der Grenze zur Volksverhetzung?
Ja, also da wäre ich jetzt vorsichtig. Volksverhetzung kann ich da als Laie, der ich bin kein Jurist, jetzt wirklich nicht drin erkennen. Ich weiß nicht, wo er diese 10% her hat, ob die stimmen, ob die nicht stimmen. Ich habe den Eindruck, die stimmen eher nicht. Aber wie gesagt, ich müsste da eine Fußnote zu liefern. Das ist auch das Problem von Twitter, es fehlen die Fußnoten. Als Historiker bedauere ich das sehr, die Fußnoten fehlen. Also die Archive, in denen man nachgucken kann, stimmt's oder stimmt's nicht. Faktisch ist natürlich, es gibt Umfragen, jede Menge, dass Merkel an Rückhalt verloren hat, dass sie immer noch als die beliebteste Politikerin gilt, aber stark an Rückhalt verloren hat.
Aber wir reden über die Kriminalitätsstatistik.
Genau, nicht, Sie sagten, wenden sich von ihr ab, das war die zweite These.
Ja,
aber die
das ist nicht so wichtig, aber die
Statistik. Ja gut, aber die haben Sie auch gesagt. Insofern würde ich sagen, ja, die These stimmt, sie ist immer noch die beliebteste, aber es waren schon mehr. Kann man sagen, die Leute wenden sich von ihr ab. Massenhaft vermutlich nicht, aber sie wenden sich in Teilen von ihr ab. Das hat die polizeiliche Kriminalstatistik auch gezeigt, dass es im Zuge der Zuwanderung eine gestiegene Zahl, absolute Zahl an Gewalttaten gab mit ausländischen Gewalttätern, ist Fakt. Ob es prozentual mehr sind, ist umstritten. Dass aber absolut mehr Zahlen sind, stimmt. Ich würde eher sagen, es ist deutsche Innenpolitik, da sollte er sich raushalten. In dem Satz an sich kann ich, was die These angeht, keine Volksverhetzung erkennen, es wäre eine falsche Tatsachenbehauptung, wenn die Zahlen nicht stimmen.
Carsten Drahheim, Bundesinnenminister Seehofer nun sagt, die Kriminalitätsrate war 2017 so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr. Hat die offizielle Polizeistatistik. Und tatsächlich, ich habe auch nochmal nachgeguckt, die Straftaten im Jahr 2017 gingen um genau 9,6% zurück. Sind also nicht gestiegen. Wem glauben Sie da mehr, Trump oder Seehofer?
Wissen Sie, ich bin ja kein Polizist und auch kein Statistiker, aber ich kann Ihnen oder ich könnte mir vorstellen, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist. Ja, ich kann Ihnen mal sagen, ich habe mal einen Kurs gemacht für eine Frau mit in einer ganz kleinen Gruppe und die Frau ist überfallen worden an ihrem Haus. Ja, und die hat den Überfall auch angezeigt, war irgendwie wurde ihr Portemonnaie entwendet. Und es war eine Polizistin dabei, die hat gesagt, ich glaube nicht. Also da war, vielleicht war was anderes da. Die Frau ist in dem Training so krass zusammengebrochen, dass wir mussten das Training abbrechen. Ja, die lag auf dem Boden, hat geschrien und die wurde vor ihrem Haus vergewaltigt. Sie hat es aber nicht gesagt, sie hat es auch nicht angezeigt. Und ehrlich gesagt, mittlerweile bin ich darauf vorbereitet, dass das passiert in diesen Kursen, weil es andauernd passiert. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die das eben nicht anzeigen, dass ihnen was passiert ist, ja, weil vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht passiert ja auch dann nichts, ja. Ist halt da ein Bagatellschaden. Uns wurde jetzt, einem Kollegen wurde gerade ein Handy geklaut, ja, ist ein Bagatellschaden, wird eingestellt, ja. Und ich weiß nicht, ob die Leute dann auch vielleicht manchmal entweder resigniert haben oder auch einfach nicht mehr drüber reden wollen oder auch Scham haben und Angst. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Statistiken sowieso nicht stimmen, egal in welche Richtung.
Sehr interessant. Was bringen Sie genau Ihren Teilnehmern bei, die zu Ihnen kommen? Was lernen die bei Ihnen?
In aller Linie oder in erster Linie aufmerksam zu sein. Ja, Sie kennen das, den Schulterblick beim Auto, das sagt man Ihnen schon in der Fahrschule. Irgendwann haben Sie sich den antrainiert. Ja, wenn Sie die Spur wechseln auf der Autobahn, gucken Sie mal raus. Ja, heute laufen wir hier rum, ja, mit unseren Smartphones, wir haben WhatsApp, Facebook, alles, ja, und wundern uns dann, dass wir auf einmal, ja, sind wir irgendwo angekommen. Ja, wir sind aber nicht mehr aufmerksam. Und das ist das Erste, was wir den Leuten beibringen. Sei mal aufmerksam, ja, also nicht schizophren. Ja, ich laufe auch nicht den ganzen Tag irgendwie so rum, ja, aber wirklich, ja, halt mal die Augen auf und beobachte mal die Umgebung, ja. Du gehst raus aus dem Haus, mach doch mal kurz links und rechts und dann siehst du jemanden und denkst dir, der stand doch schon 3 Tage da, ja. Und der ist sichtlich nervös, guckt dich an, lungert vielleicht an einem Auto, dann kannst du jetzt entscheiden, musst du denn jetzt da rausgehen gerade oder guckst du einfach, machst mal die Tür zu, guckst dir die ganze Geschichte mal vom Fenster an, ja, oder hörst auch mal vor allen Dingen auf dein Bauchgefühl, ja, weil wir haben verlernt, glaube ich, auf das Bauchgefühl zu hören, ja. Du merkst, du bist in einer Situation, die ist irgendwie, die könnte, ja, prekär werden, ja, und trotzdem, ach Quatsch, wir sind sicher, ja, ja, kein Problem, die Kriminalstatistik, ja, ist -9%, das ist kein Problem, ja. Ich sehe das anders, ne, und dann hör mal auf dein Bauchgefühl, musst du jetzt gerade ins dunkle Parkhaus gehen, ja, ganz alleine, oder kannst du vielleicht jemanden fragen, ja, sie da im blauen T-Shirt, ja, können sie mich vielleicht begleiten, super, ja, du hast deinen Tag gerettet, ja, der freut sich, ja, mega, ich habe jemanden runtergebracht, ja, du hast deinen vielleicht gerettet, man weiß es nicht, also einfach mal so ein bisschen mehr aufmerksam zu sein und auch zu kommunizieren.
Aber ja, auch körperliche Aktionen werden bei
natürlich,
Ihnen
natürlich, also trainiert. Ja, klar, wenn es dann nicht mehr hilft, ja, und ich bin jetzt aus meinem Haus raus und jetzt kommt da irgendjemand auf mich zugelaufen, mich dann schon mal taktisch zu verhalten, das heißt, ich guck mal, dass ich mich so verhalte, dass ich vielleicht auch die Umgebung halt sehe, ja, vielleicht ist derjenige ja nicht alleine, sie hat mir, na, wir hatten ja kurz eben mal gesprochen hier, Thema Antänzer und so weiter, ja, dann auch mal zu gucken, mich zu bewegen, ja, und mal die Umgebung überhaupt wahrzunehmen. Und wenn es dann nicht anders geht, ja, kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt fliehen kann oder ich muss was tun. Bei uns geht nicht, dass du freeze bist und das passiert ganz vielen Leuten ohne Training. Die stehen halt da und können sich nicht mehr bewegen. Und die sind in dem Film und denken, das kann doch nicht sein, dass das jetzt passiert. Doch, es kann sein. Ja, es passiert jetzt hier. Gerade dir passiert's jetzt. Ja, du musst jetzt was tun. Und dein Verstand sagt dir, du musst was tun, aber weil du nicht trainiert bist, ja, oder weil du halt auch nie, du hast ja das nie ausmalen können, dass das passiert. Jetzt musst du was machen. Also geht nur weglaufen oder du musst kämpfen.
Ja. Also ich sage jetzt mal einen Satz und meine das überhaupt nicht böse und vollkommen wertfrei, aber es ist ein Geschäft mit der Angst im Prinzip, was sie betreiben, denn die Menschen haben Angst und kommen zu ihnen und lernen etwas gegen diese Angst zu tun. Ali Chan macht es umgekehrt. Er sagt, oder macht im Prinzip was Ähnliches. Er möchte den Menschen auch die Angst nehmen und sagt eigentlich, ihr braucht keine Angst zu haben. Würden Sie sagen, Selbstverteidigung hilft?
Definitiv. Die Selbstverteidigung hat seinen Platz und es passiert ja bedauerlicherweise in unserer Gesellschaft und im 21. Jahrhundert, dass Menschen immer noch Gewalt anwenden, Überfälle starten, vergewaltigen. Leider sind wir nicht so weit, dass das nicht mehr passiert. Will ich gar nicht absprechen, aber ich glaube, dass das eher Symptombekämpfung ist und keine langfristige Lösung für große gesellschaftliche Probleme. Also Angst wird ja auch gemacht und Angst ist, und nicht nur Angst wird gemacht, Panik wird ja auch gemacht und wir müssen ein bisschen auch differenzieren und schauen, okay, wo ist diese Angst, wo wird sie verbreitet, in irgendwelchen Echokammern wird sie gemacht. Trump sagt 10% gestiegen, das macht ja was auch mit einem. Und dann schüren wir Ressentiments und direkt zur Selbstverteidigung überzugehen, finde ich nicht sinnvoll. Ich finde es eher durch die Konfrontation und durch die Auseinandersetzung kommen wir der Sache auf den Grund. Und Angst löst sich oft auf und wird entweder Zuversicht, wird Kritik. Ja, man kann dann konstruktiv bleiben, aber man muss sich konfrontieren mit den Sachen. Und ich habe, was ich gemerkt habe,
sorry, wenn ich Ihnen ins Wort falle, ja, aber ganz ehrlich, irgendwann kommt die Situation, da geht's nicht mehr mit Reden, ja. Mhm. Und dann müssen Sie sich überlegen, was Sie jetzt machen können, ja.
Aber wie viele Menschen
betrifft das tatsächlich? Ich möchte noch ganz dazu sagen, also ich mache das übrigens nicht hauptberuflich, ja, obwohl es mich ziemlich ausfüllt. Und ich mache es nicht, weil ich damit Geld verdiene, ja. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein, wir sind kein Unternehmen, sind wir. Aber es ist nicht meine Passion. Ich mache das, weil ich sehe, wie die Leute sich entwickeln. Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen hier, wir hatten eine Frau gestern im Kurs und ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie die reinkam und die war der Meinung, dass ja, was machst du nachts um 1 an der Bushaltestelle, jetzt kommt's auf dich zu, ja, ich bleib einfach unten, guck nach unten, vielleicht sieht's mich auch nicht, ja. Und mittlerweile, Sie sehen vielleicht die Kratzer, die ich im Gesicht habe, ja, nur durch das Training, also wow, ja, die macht ganz klar, wo die Grenze ist und das ist wichtig, ja. Jeder hat eine eigene Grenze, sie ziehen die Grenze, aber wenn diese Grenze jetzt überschritten wird, dann müssen wir was machen, ja.
Ich höre dem wirklich total begeistert zu, weil das kommt aus dem komplett analogen körperlichen Selbstverteidigungsthema, die ganze Argumentation. Ich kann sie aber 1:1 auf Netzkommunikation übertragen, denn da geht es um genau dasselbe. Kontext sehen, Quelle kennen, mal vergleichen, mal rausgehen. Ich meine, nochmal, das tut nicht jeder. Und da gibt es einen Punkt, diese Kompetenz wird für Kommunikation im Netz ja, ich sage, nicht vermittelt, also zumindest mal nicht ausreichend vermittelt. Die wächst mit. Jüngere Leute können das schneller sicher. Aber Medienkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz für demokratische Entwicklung, Meinungsvielfalt und Meinungsbildung hier im Land. Und es ist meiner Meinung nach ein völlig unterschätztes Training, jetzt in dem Fall bei diesem Bewegen im Netz, genau diese Dinge wahrzunehmen, die Sie da eben so physisch von der Situation vor der Haustür beschrieben haben.
Sie können das auf alles projizieren. Ich lebe das, ja. Also auch in meinem Job zum Beispiel oder auch bei Facebook. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da als Judensau bezeichnet werde.
Warum
weil wir ein israelisches System machen. Ich bin kein Jude. Ja, aber oder weil dann irgendwie, ja, nicht mal die, weiß nicht, Palästinenser-Sprüche darunter und so weiter. Ja, mich nervt das nur, ich lösche das. Ja, aber ganz ehrlich, es ist...
Sie weisen auf der Webseite darauf hin, dass es ein israelisches Selbstverteidigungssystem ist.
Ob wir das so, ja. Also ich denke, dass man das, klar, Krav Maga, ja, also ich meine, das ist ja...
Das reicht aus manchen schon, um sie zu...
Reicht manchen schon, ja, oder dann auch in den Kurs zu kommen und da zu stören und das zu sagen. Ich glaube, und auch da muss man sich halt taktisch verhalten, ja, also genau wie Sie gesagt haben, Sie haben das, sprechen mir aus der Seele, ja, analysieren die Quelle, ja, und dann, wenn es nicht mehr anders geht, halt auch da zurückschlagen und sei es nur mit Worten, ja, also...
Herr Kissler, ich nehme Sie jetzt mal mit in unsere Zweiergemeinschaft auf, wir beiden sind Schreibtischtäter, wir schreiben beide Kommentare, ja. Und haben eigentlich relativ selten wahrscheinlich echte Gefahren zu bestehen, oder fahren Sie tatsächlich noch mit der U8 in Berlin?
Ich war sogar Wehrdienstverweigerer, wenn ich das hier mal sagen darf. Ich bin so alt, gab es noch Wehrpflicht. Ich war für 24 Monate, hatte ich Wehrersatzdienst. Also selbst davon war ich dann zu weich.
Also ist Ihnen mal was passiert tatsächlich auf der Straße? Weil wenn ich jetzt hier Herrn Drahein zuhöre, dann kriege ich den Eindruck, dass die meisten Menschen tatsächlich auch schon echte Gewalterfahrungen gemacht haben. Ich muss zugeben, mir ist es noch nicht...
Also ich passiert. War in Berlin, wo man ja wirklich weiß, dass es eine Teil in manchen Vierteln eine gewaltgeneigte Stadt ist, schon zweimal in brenzligen Situationen, ohne dass es allerdings zu Gewaltauseinandersetzungen gekommen war. Einmal hat mich einer angespuckt und beschimpft auf dem U-Bahn-Streik, da bin ich weitergegangen, aber dachte, bevor der mich ins Gleis wirft, gehe ich wieder. Und einmal hat sich so eine halbstarke Migrantenkombo vor mir aufgebaut, da bin ich auch in die andere Richtung gegangen. So, wir lesen allerdings, und ich glaube, das ist schon ein Problem zum Thema Reflexion versus Bauchgefühl, analytische Quellen versus Realismus der Angsterfahrung. Wir lesen leider Gottes in Berlin immer wieder auch von dem Staat, der sich zurückzieht, weil er gewissen momentan zum Beispiel Gewalt an Drohungen und Gewaltpraxen von arabischen Großclans nicht mehr Herr wird, sich zurückzieht. Und ich glaube, das ist ein Problem, was man jetzt für die Diskursebene wie für die realistische Ebene zusammenschließen kann. Wenn man sich zurückzieht, dann gewinnt die Gewalt. Also wenn der Staat sich aus Vierteln zurückzieht, weil man sagt, das sind gerade zwei Araber-Clans, die irgendwelche Auseinandersetzungen ausziehen, dann ist das Gesetz der Straße im Siegesmarsch. Und genauso ist natürlich im Internet bei uns.
Vor allem bedeutet ja im Gesetz der Straße Rückzug auch Schwäche.
Genau, ja. Rückzug ist Schwäche, ja.
Und außerdem Gewalt, ja, Sie haben gerade gesagt, jeder irgendwie Gewalt. Die Frage ist, was ist Gewalt? Ja, ist schon Gewalt, wenn ich angespuckt werde, ja, und dann Angst habe, ich werde ins Gleis geschubst. Ja, super, haben Sie gut reagiert, ja, sind weggegangen, konnten Sie noch. Ja, wann ist denn Gewalt? Man müsste eigentlich mal das Publikum fragen. Und ich bin ganz sicher, dass jeder, und sei es nur beim Autofahren, ja, du hast irgendjemanden geschnitten, 20 Ampeln weiter, du weißt es gar nicht, und auf einmal reißt es dir die Tür auf und dich schreit jemand an. Ja? Ist das schon Gewalt?
Wir fragen einfach mal. Also ich kann ja die Hände von hier aus sehen. Wer von Ihnen hatte schon mal eine Gewalterfahrung tatsächlich? Das ist tatsächlich nicht die Mehrheit, sondern ich sehe überhaupt gar keine einzige Hand, die sich dort hochreckt.
Glückliches Köln.
Ja, glückliches Köln, kann man sagen. Also unsere Bestandsaufnahme, Alitan, ja?
Sie sagen ja, dass sich eine Migrantenkombo...
Ja, so
sich, paar also Jungs halt interessanter so. Begriff an dieser
ja,
Stelle.
Ja, ja.
Woher wissen Sie, dass das eine Migrantenkombo war,
ja, die sich man aufgebaut sieht's hat? Halt, das war halt ein Viertel und man sieht's ja auch dann. Also, ja.
Also würden Sie mich dann auch als Migrant bezeichnen? Weil mir sieht man das ja auch an, aber ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Also woran machen Sie das fest? Also, weil wir nehmen so einen Begriff und dann sind Sie auf arabische Clans zu sprechen
gekommen. Das sieht man, dass der Begriff in der Zeitung steht und ich glaube sogar in Polizeimeldungen. Dann gebe ich einfach wieder, das muss ich ja können.
Ja, genau. Ja. Ich würde nur auf zur Achtsamkeit aufrufen, dass wenn wir bestimmte Begriffe rufen und das war ein Schnappschuss. Das war eine Wahrnehmung, ein Schnappschuss.
Genau.
Jemand sah migrantisch aus. Aber ob das jetzt, also wer das jetzt war, und dann haben wir über arabische Clans gesprochen, also Sie haben das erwähnt.
Der Begriff, der erwähnt.
Aber diese Assoziation, ich möchte zur Achtsamkeit aufrufen, diese Assoziation, die brennen sich ein. Wir reden über Kriminalität, über Selbstverteidigung, im nächsten Atemzug reden wir über Migranten und dann über arabische Clans.
Und über
Nachfries. Und schon über, schon,
haben Sie gesagt,
und schon ja. über, haben ja. wir, haben wir ein Bild, dass die Kriminalität zunimmt aufgrund irgendwelcher Araber oder sogenannter Migranten. Also das, diese Achtsamkeit ist ganz wichtig, dass wir immer ein bisschen partikular, ein bisschen differenziert hier diskutieren. diskutieren und immer auch schauen, okay, dass wir nicht von Höckchen auf Stöckchen zum
anderen kommen. Also in Berlin hat sie faktisch zugenommen. Ich kann es nur für Berlin sprechen, da hat sie zugenommen.
Wir werden an dieser Stelle leider die Statistiken nicht mehr genau analysieren können, aber ich würde ganz gerne mal fragen an dieser Stelle in den WDR 5 Funkhausgesprächen zum Thema die aufgeheizte Republik. Was folgt denn jetzt aus unserer Analyse? Also wir merken, es gibt das, es gibt Hass und Gewalt, es gibt Menschen, die sich unsicher fühlen, auch auf der Straße, die diese Gewalt zum Teil erleben, die zum Teil Kurse besuchen, weil sie das Gefühl haben, ich brauche das, weil ich jederzeit angegriffen werden kann. Daraus, was folgt politisch, Frau Schäfer? Einfach das Internet abschalten geht ja nicht, um die Hetze zum Beispiel damit
also durch kleiner zu machen. Also ich komme auch ganz kurz erstmal vom eigenen Kopf her, weil das, was wir auch gerade eben hier beschrieben haben mit Sprache und was für ein Bild entsteht, das ist, ich habe heute Morgen einfach in Vorbereitung auf den Abend gesagt, guck doch mal in deine Recherche, Newsfeeds, was da heute so steht als Themen. Und der Fake des Tages ist für mich, Bundesverfassungsgericht entscheidet, etablierte Parteien sind verfassungsfeindlich, Verbot kommt. Also das war so das Allerunsinnigste, mit Verweis auf eine Nachrichtenagentur, die es nicht gibt. Und es gibt aber auch andere, 1 Million Afrikaner ist zu uns unterwegs und vielleicht nur ein letzter noch, Lifeline und Co., Land Berlin beteiligt sich an Schlepperei. Und das ist ein Punkt, den kennt man zum Beispiel auch aus Russland oder aus anderen Ländern. Und da stelle ich ein dickes Warnschild hin und darüber müssen wir uns unterhalten,
die Desinformation,
wie wir das politisch machen. Wie wir mit so mutwilliger Desinformation getragen von vielen umgehen, die auf etwas Bestimmtes zielt. Zweifel zu säen an Demokratie, Zweifel daran, dass mein Staat funktioniert, dass meine Sicherheit noch gewährleistet ist. Und ja, Teile davon lassen sich faktisch begründen, aber aus meiner Einschätzung lässt sich der größere Teil dieser Perzeption nicht über Fakten begründen, beziehungsweise man könnte auch einfach sagen, das ist halt dann politisch zu managen, dieses Problem. Stattdessen
aber wie denn?
Lassen wir uns vom Diskurs das Management politisch rauben. Also wir diskutieren dann ganz fröhlich, tun aber nichts, damit sich zum Beispiel der Staat nicht zurückzieht aus solchen Berliner Gebieten.
Aber was kann man politisch tun? Ich frage jetzt mal Ali Can.
Also ich sehe das ein bisschen wie früher. Wir kennen alle das Automobil. Als es erfunden wurde, haben nur einige Menschen sind das Auto gefahren und da gab es noch nicht so viele Regeln und Schilder. Plötzlich fahren ganz viele Menschen Auto und jetzt brauchen wir mehr Regeln. Und ich finde, das ist einfach eine natürliche Sache, dass wenn wir eine bestimmte Entwicklung haben, in der ganz viele Menschen partizipieren und die Gruppe heterogen ist und es ein breites Spektrum gibt an Zweck der Nutzung. Also manche nutzen das Internet, um zu beleidigen. Der eine nutzt es für Informationen, will sich eigentlich bilden, kriegt eine Desinformation. Der andere will nur Desinformation geben. Wir haben verschiedene Nutzerinnen und Nutzer und jetzt brauchen wir mehr Regeln. Genauso wie als das Automobil immer öfter genutzt wurde, gab es mehr Regeln, damit wir besser im Verkehr zurechtkommen, damit jeder an sein Ziel kommt. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, viel stärker die Gesetze einzuhalten. Also wir müssen da zurechtkommen, sonst artet das immer weiter daraus aus, dass das zu Gewalt wird, weil Gewalt und Hass entsteht, ist ja nicht plötzlich da, sondern das entwickelt sich ja. Und viele wissen beispielsweise gar nicht, dass man online anzeigen kann. Man kann Anzeige erstatten online, man kann sich eine Beweissammlung anhäufen und dann mit Verweis und einigen Informationen das dann im Internet anzeigen. Und das wäre zum Beispiel ein wichtiger Schritt, dass man die Bildung, in die politische Bildung einzunehmen und zu sagen, wenn euch was passiert, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn sie beleidigt werden, wenn sie wie auch immer degradiert werden, sie können das diese Beweissammlung verschicken an die Polizeistelle XY und dann anzeigen. Und solche Maßnahmen müssen wir tatsächlich auch bilden.
Carsten Daheim, wenn einer in Ihren Kursen dezidiert fremdenfeindliche Ansichten vertritt, Sie haben gesagt, Sie sind selbst schon als Judensau beschimpft worden. Wenn einer in Ihren Kursen so einen Stuss redet, Verschwörungstheorien auftischt und ähnliches, machen Sie sich die Mühe, mit ihm darüber zu diskutieren oder sagen Sie, komm, lass uns jetzt mal hier, hör mir mal zu und halt du mal die Klappe?
Auch ich rede da gar nicht so viel, aber ehrlich, wir haben ja das Glück, dass da ganz wenige von beiden Lagern nicht kommen, ja, zu uns, weil es Kraft mal gab. Ja, also
mehr die Mitte.
Das ist mehr die Mitte, ja genau. Also bei uns finden sich da, also da war noch nie einer, der jetzt fremdenfeindlich oder ehrlich, wir sortieren die Leute auch gut aus. Die Leute brauchen bei uns ein Führungszeugnis, um teilzunehmen. Unsere Türen sind zu. Ich habe gesehen, Sie haben hier auch eine Schleuse. Sie hatten ja immer übrigens auch in die Zuschauer gefragt, wer ist schon mal, oder wo gab es da schon mal einen Übergriff, hat keiner aufgezeigt. Aber ich glaube, dass die Leute sich bedrohter fühlen. Das wollte ich nochmal schnell sagen. Mhm. Weil es war ganz lustig. Ich habe hier eben einen Kaffee getrunken, direkt hier vorne. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die auch hier im Publikum sitzt. Und wir wie habe ich die kennengelernt? Ich habe, ja, aber es war warm, ja, wir haben den Kaffee getrunken und ich habe dann irgendwie, zwischen uns stand so ein Stuhl und da stand ihre Tasche drauf und ich habe meinen Arm da drauf gemacht und sie hat direkt das gemacht. Und dann dachte ich, wow, sie sind aber gut aufmerksam, ja. Und dann sagt sie, ja, muss man ja auch heutzutage sein halt, ja, fand
die,
ich.
Die Zeit drängt so ein bisschen, ja, deswegen auch nochmal meine Frage, Ute Schäfer, wenn Sie merken, da spricht einer, Herr Kissler, Sie kommen auch gleich nochmal das Schlusswort, wenn Sie merken, da spricht einer im Netz, dessen Weltbild so weit weg ist von Ihrem eigenen, der, sagen wir mal, den Holocaust vergleicht mit irgendetwas anderem, was viel trivialer ist als dieses Verbrechen, der die Medien von Merkel ferngesteuert glaubt und nur noch Russia Today hört, weil das sind die einzigen, die die Wahrheit sagen. Diskutieren Sie dann noch oder sagen Sie, das gebe ich auf?
Ich finde es tatsächlich im richtigen Leben einfacher als im Netz, weil dann also normalerweise die Diskussion besser ist. Ich hatte solche Gespräche zuletzt auf dem Katholikentag, wo ich genau dieses Thema auch, also ich moderierte es und danach wurde ich wegen meiner Moderationshaltung einvernommen von einzelnen sehr drastischen also Anwürfen aus dem Publikum. Und dann ist es immer ganz leicht, weil dann kann man sich ja auseinandersetzen. Ich nur auf die Frage, was wir politisch tun. Also meiner Meinung nach echt das Thema Kompetenz. Sie haben das für Ihr Ding beschrieben. Ich würde das aber auch für die Medienkompetenz sagen. Tatsächlich brauchen wir eine andere, wir müssen einen Unterschied machen. Das ist jetzt ein tiefes Thema, aber Journalisten und politische Kommunikation, was die Sprache angeht, was den bewussten Umgang Achtsamkeit angeht, damit, was ich für eine Deutung auslöse und ob ich diesen Begriff jetzt nutze, weil ich denke, ich kriege damit ein paar Wähler zu mir rübergebeamt, was ja nicht stimmt. Also das heißt, ich glaube, Journalismus, wir müssen alle mal ein bisschen auf die Rollen besinnen und dann müssen wir üben, und das können wir auch noch nicht so gut. Was ist eigentlich eine digitale Zivilgesellschaft? Eine Zivilgesellschaft ist immer analog. Wir haben Bürgerrechte, wir setzen uns auseinander. Ich finde, im Netz fehlt uns ganz schön die Übung.
Frau Schäfer, das Schlusswort geben wir jetzt doch mal Alexander Kissler nochmal. Was tun gegen Hass und Hetze? Kann die Politik was machen? Sie haben noch 20 Sekunden.
Ja, ich danke für die kommode Zeit. Es sind nur 17. Wir müssen die Meinungsfreiheit schützen und stärken. Das ist ganz wichtig. Meinungsfreiheit meint auch die Freiheit dessen, der die Meinung äußert, also die Freiheit, Gesicht zu zeigen, Flagge zu zeigen, Diskursfähigkeit stärken, Lesekompetenz stärken und im Ganzen klar machen, Bildung nimmt dir nichts von deiner Autonomie, sondern Bildung führt dazu, dass deine Autonomie wächst.
Sehr schönes Schlusswort. Dann sage ich herzlichen Dank an meine vier Gäste in diesem WDR 5 Funkhausgesprächen zum Thema die aufgeheizte Republik, was tun gegen Hass und Hetze. Alexander Kissler, Ute Schäfer, Carsten Draheim und Ali Can. Danke, dass Sie da waren. Ich bin Stefan Karkowski. Die letzte Sendung vor der Sommerpause war das, nachzuhören auch auf wdr5.de.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.